온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 453. Zunächst geht's nach El Salvador. Ihr erhaltet einen kurzen Überblick über die Präsidentschaftswahlen und den zukünftigen, etwas konturlosen Präsidenten Nayib Bukele. Eine vom Kollektiv Zwischenzeit herausgegebene Broschüre stellt die indigene Bewegung im kolumbianischen Cauca vor. Ihr hört eine Leseprobe. In Kolumbien sind in diesem Jahr bereits 18 soziale Aktivisten und Aktivistinnen erschossen worden. Das sind etwa 3 pro Woche. Der Menschenrechtsanwalt Leonardo Diaz vom Programm Somos Defensores erklärt die Hintergründe, die Rolle des Staates und welche Strategien es gegen die Morde und Bedrohungen gibt. Im brasilianischen Brumadinho ist Ende Januar wieder ein mit Eisenerzschlamm gefülltes Rückhaltebecken gebrochen. Über 160 Menschen sind dabei gestorben. Wie schon bei einem Unglück vor 3 Jahren befindet sich das Bergwerk in Minas Gerais und wird von dem ehemaligen Staatskonzern Vale betrieben. Ihr hört einen Auszug von Radio Dreieckland. Den Link zur vollständigen Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Eine mega interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
Während sich in Venezuela Opposition und Regierung einen erbitterten Machtkampf liefern, hat das kleine El Salvador einen neuen Präsidenten gewählt und mal eben eine jahrzehntelange Rechts-Links-Polarisierung aufgebrochen. Nayib Bukele heißt der zukünftige Präsident, schon im ersten Wahlgang gewählt, ein Mitte-Links-Politiker, der für die rechtsliberale Ghana-Partei ins Rennen gegangen war. Bukele ließ sich nach der Verkündung des vorläufigen amtlichen Ergebnisses von Anhängern feiern.
Ein historischer Tag für unser Land. El Salvador hat die Zwei-Parteien-Herrschaft zerstört. 27 Jahre nach Unterzeichnung der Friedensabkommen haben wir endlich die Nachkriegszeit beendet.
Sowohl die ehemalige Guerilla und heutige Linkspartei FMLN wie die erzkonservative Arena-Partei, Erbin der 6 Jahrzehnte herrschenden oligarchisch-faschistischen Militärdiktatur, erlitten bei der Wahl historische Schlappen. Nutznießerin ist die Große Allianz der Nationalen Einheit, eine Abspaltung der Arena, die heute vielleicht am ehesten als rechtsliberal bezeichnet werden kann. Den ehemaligen FMLN-Politiker Bukele aufzustellen, der 2015 noch für die Linkspartei die Bürgermeisterwahl der Hauptstadt San Salvador gewann, war ein recht genialer Schachzug. Bukele hatte sich mit der FMLN-Führung überworfen, die immer noch von Guerillakommandanten aus den 80er Jahren dominiert wird. Der vor Jahren verpasste Generationswechsel der FMLN ist nach den Wahlen überfällig, wie Generalsekretär Medardo González einräumte.
La Comisión Política del FMLN es consciente de la necesidad de realizar un examen detallado de las nuevas realidades políticas.
Die FMLN ist sich bewusst, dass sie die neue politische und soziale Realität wie auch unsere Methoden und Strategien detailliert analysieren muss und dass wir Änderungen in unserer Führung vornehmen müssen, um weiterhin als linke Partei für soziale Gerechtigkeit und Freiheit kämpfen zu können.
Capaz de luchar por una sociedad con justicia social y libertad.
Der erst 37-jährige Nayib Bukele hatte sich im Wahlkampf vor allem an junge Menschen gewandt. Sein Wahlprogramm war eher vage und versprach wenig, was WählerInnen in Lateinamerika nicht schon dutzendmal gehört haben. Ein Ende der Korruption, ein Eindämmen der Gewalt und Wirtschaftsförderung. Sein Problem im Parlament, das erst in 2 Jahren neu gewählt wird, stellt seine Ghana-Partei nur eine kleine Minderheit. Bukele wird also verhandeln müssen, mit der rechten Arena oder mit allen übrigen Parteien, inklusive der FMLN.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Land, Kultur, Autonomie, die indigene Bewegung im Cauca. So heißt die im Januar 2019 vom Kollektiv Zwischenzeit herausgegebene Broschüre zu Kolumbien. In 22 Artikeln wird die emanzipatorische Bewegung der indigenen Gemeinschaften im Cauca im Südwesten Kolumbiens so eindringlich dargestellt, dass ich als Leserin selbst das Gefühl habe, vor Ort zu sein. In vielen Interviews kommen SprecherInnen der indigenen Gemeinden zu Wort über die Kämpfe gegen die Multis, die Rolle der Frau, die Kaffeeproduktion. In einem Gespräch mit drei Aktivistinnen des freien Radios Nasa Estéreo blicken die Radiomacherinnen auf über 20 Jahre Radiogeschichte zurück. Auch Hintergrundinformationen zu Kolumbien gibt es in der Broschüre vielseitig und kompakt. Onda hat auch eine kleine Audioleseprobe für euch. Ihr hört jetzt ein Interview mit Tobi zu indigenem Selbstschutz, der Guardia Indígena mit dem Titel Wenn ihr 50 seid, sind wir 1000. Tobi ist seit 14 Jahren bei der Guardia Indígena. Was ist die Guardia Indígena?
La Guardia. La Guardia. Bueno, primero inicia en el 2001, ¿no? En el año 2001, aunque no somos desde ahí, siempre hemos dicho y seguimos diciendo que somos una guardia milenaria ancestral.
Die Guardia Indígena wurde 2001 gegründet, auch wenn wir sagen, wir sind eine Guardia Millenaria, die schon seit Tausenden von Jahren existiert. Doch 2001 haben wir beschlossen, dass es eine Guardia geben muss, die als solche sichtbar ist. Das war zum Zeitpunkt des bewaffneten Konflikts. Wir sind erkennbar an einem rot-grünen Halstuch und einem Stock, dem Bastón de Mando. Heute haben wir auch Westen und Funksprechgeräte und regelmäßig Aus- und Weiterbildungen.
Zur Guardia Indígena können alle kommen, die sich zugehörig fühlen. Alle Menschen, egal welchen Geschlechts, Alters, Fähigkeiten. Etwa die Hälfte der Guardia sind Frauen und die Mehrheit jugendlich. Sie gehören keiner politischen Gruppierung an und sind unbewaffnet. Sie selber bezeichnen sich als Zivilistinnen der Gemeinschaft und des Lebens, erklärt Tobi.
Teo somos defensores de la vida. Defensores del territorio, defensores de los derechos humanos.
Wir sind Wächter und Verteidiger des Lebens, des Territoriums, der Menschenrechte und unseres gemeinschaftlichen Entwicklungsprozesses. Mit dem Leben meinen wir nicht nur das Unsere, sondern viel mehr. Die Tiere und Pflanzen, die Bäume und das Wasser, der Fels. Für uns ist das alles Leben. Wir müssen dafür sorgen, dass das alles zumindest ein Mindestmaß an Harmonie untereinander aufweist und in Zukunft hoffentlich noch harmonischer ist.
Was ist eure Stärke, wenn ihr euch einem bewaffneten Akteur entgegenstellt?
Nosotros tenemos unos fundamentos, que es unidad, tierra, cultura y autonomía.
Wir haben einige Grundsätze, Einheit, Land, Kultur und Autonomie. Mit der Einheit kannst du alles erreichen, was du willst. Schließlich gehst du als Guardia nicht allein, es gehen zwei, es gehen fünf oder tausend. Wenn wir uns etwa heute dazu entschließen, eine bewaffnete Gruppe aus einer bestimmten Region zu verjagen oder einen Jugendlichen aus deren Fängen zu befreien, dann geht die gesamte Gemeinschaft zusammen los, also sehr viele Menschen. Auch wenn die Gegner sich bis an die Zähne bewaffnen, werden sie der Masse weichen. Wir haben zum Beispiel viele Jugendliche von der Guerilla zurückgeholt, 12- und 13-Jährige. Hier ist die Einheit sehr wichtig. Im Jahr 2014 nahmen wir eine Gruppe Guerilleros gefangen, die mehrere Mitglieder der Guardia Indígena ermordet hatten. Die Gemeinschaft nahm sie gefangen, obwohl sie schwer bewaffnet waren. Wir hielten über sie Gericht, verurteilten und bestraften sie.
Wie war das möglich, die Guerilleros davon zu überzeugen, sich gefangen nehmen zu lassen und ihre Waffen abzugeben? Das ist doch für sie das Schlimmste, was ihnen passieren kann.
Wir machen das in erster Linie mit Dialog, nicht mit Gewalt. Wir wollen sie überzeugen, dass sie einen Fehler begangen haben, dass wir ihnen aber nicht nach dem Leben trachten, sie aber dennoch dafür bezahlen müssen. Manchmal verstehen sie uns auch. Aber wenn unsere friedliche Strategie nicht funktioniert, können wir auch mit Gewalt gegen sie vorgehen. Wenn sie 50 sind, sind wir 1000. Sie töten vielleicht einen, niemals aber alle. Das verstehen auch die bewaffneten Akteure. Mit einer vereinten Gemeinschaft spielt man nicht herum.
pues si tocó ir por la fuerza, pues vamos por la fuerza, porque como le digo, si ellos son 50, nosotros somos 1000. Y así nos maten uno, nunca nos van a matar a todos.
In Toribio, wo Tobi lebt, gibt es etwa 700 bis 800 Guardias. Im Norden vom Cauca sind insgesamt etwa 2000 Menschen in der Guardia organisiert. Wie auch in allen anderen Artikeln der Broschüre ist das Scheitern des Friedensprozesses auch bei Tobi spürbar.
Aunque se firme la paz, para nosotros no dijimos antes y seguimos diciendo que para nosotros no significa la paz.
Für uns bedeutet das Abkommen keinen wirklichen Frieden. Wir erleben, dass Abspaltungen der FARC und andere weiter hier aktiv sind und sie schließen sich mit Kriminellen zusammen. Auch die staatlichen Sicherheitskräfte sind weiter hier. Also werden wir an unseren eigenen Stärken arbeiten, Leute ausbilden und unser Territorium und unser Leben verteidigen.
Geführt hat das Interview Jonas Fresch im Mai 2018 in Toribio. Last but not least, bestellen könnt ihr die Broschüre Land, Kultur und Autonomie für 1 € plus Versandkosten bei liste@zwischenzeit-münster.de und Münster mit UE. Und sie lohnt sich wirklich.
Seit dem 24. November 2016 herrscht endlich Frieden in Kolumbien. Zumindest wird das der internationalen Öffentlichkeit so dargestellt, denn die kolumbianische Regierung und die größte kolumbianische Rebellenorganisation FARC haben an jenem Tag einen historischen Friedensvertrag unterschrieben. Tatsächlich ist seitdem die Zahl der bewaffneten Konflikte in dem Land zurückgegangen. Allerdings gilt das nicht für soziale Aktivisten und Menschenrechtsverteidiger. Seit dem Friedensschluss sind sie zunehmend Drohungen, Angriffen und Morden ausgesetzt.
Y hoy estamos dándole vida a un territorio que lo hemos rescatado, lo hemos peleado y hemos impedido que los usurpadores de territorio que llegaron con el fin de apoderarse de todo el territorio, nosotros nos hemos opuesto y lo hemos rescatado para bien de toda la comunidad, para obras sociales.
Temístocles Machado ha sido asesinado en su comuna y nos declaramos realmente frente a este acontecimiento en asamblea permanente.
Vor einem Jahr, am 27. Januar 2018, wurde der bekannte Aktivist Temístocles Machado in Buenaventura an der kolumbianischen Pazifikküste ermordet. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr offiziell 145 soziale Aktivisten gezielt hingerichtet. Und auch in diesem Jahr geht das Morden in Kolumbien ungebremst weiter. Am 8. Februar wurde der Gemeindesprecher José Moreno im Catatumbo erschossen. Er ist nach Behördenangaben bereits der 18. Aktivist, der in diesem Jahr ermordet worden ist. Menschenrechtsorganisationen sind alarmiert. Die UN zeigen sich besorgt.
Mi nombre es Leonardo Díaz, vengo del programa Somos Defensores.
Leonardo Díaz ist Anwalt und arbeitet als Koordinator des Programms Somos Defensores, das seit 20 Jahren Prävention und Schutz für bedrohte soziale Organisationen und Einzelpersonen aus dem Menschenrechtsbereich anbietet. Somos Defensores führt seit 10 Jahren ein Register über Angriffe auf und Morde an Gemeindeaktivisten und Menschenrechtsverteidigern. Die 18 bisher im Jahr 2019 ermordeten Menschen haben sich unterschiedlich engagiert und in verschiedenen Landesteilen gelebt. Und doch haben diese verübten Morde einiges gemeinsam, erklärt Díaz.
¿Quiénes son las personas que han sido asesinadas? En su mayoría han sido líderes de juntas de acción comunal.
Die meisten Ermordeten waren Sprecher von Nachbarschaftsräten, die sich für die Umsetzung der Friedensverträge eingesetzt haben. Sie wurden in ländlichen Gebieten ermordet, alle erschossen, mit bis zu 6 Einschüssen. Die Attentate fanden nachts oder frühmorgens statt. Und bis jetzt wissen wir nicht, wer für diese Morde verantwortlich ist.
Ocurren en las horas muy de la mañana o en horas de la noche y pues hasta el momento no se conoce quiénes son los responsables de estos asesinatos.
145 gezielte Tötungen von Aktivisten und Aktivistinnen hat die Organisation Somos Defensores im Jahr 2018 gezählt. Das sind 12 pro Monat. In den vergangenen 2 Jahren waren es zusammen über 360 Morde. Die allerwenigsten davon wurden aufgeklärt. Die kolumbianische Regierung behauptet immer noch, das seien bedauerliche Einzelfälle, hinter denen keinerlei Systematik stecke. 360 bedauerliche Einzelfälle? Das sieht Leonardo Díaz ganz anders.
La cualificación que, que se tiene para hablar de sistematicidad en estos asesinatos es que son líderes sociales defensores de derechos humanos.
Was diese Morde so systematisch macht, ist, dass es soziale Aktivisten sind, die die Menschenrechte verteidigen. Der kolumbianische Staat ist verantwortlich, weil er nicht handelt, weil er die Hintermänner der Morde nicht ausfindig macht, obwohl er weiß, dass Bewaffnete rumlaufen und soziale Aktivisten ermorden. Deshalb sprechen wir von einer Systematik, obwohl es Unterschiede bei den Tätern und Opfern gibt. Doch was die Opfer verbindet, ist, dass sie alle soziale Aktivisten sind, Männer und Frauen.
Lo que los convoca a esto es que todos son líderes sociales, hombres y mujeres.
Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Morde werden von Paramilitärs oder der Drogenmafia verübt. Die Regierung betont auch gerne, dass die Rebellenorganisation ELN hinter vielen Morden stecke. Doch das stimmt so nicht, sagt Diaz. Nach seinen Erkenntnissen kann nur etwa jeder vierte Mord paramilitärischen Gruppen wie den Autodefensas Gaitanistas zugeschrieben werden. Einige Morde auch der ELN. Doch bei 70% bleibt der Urheber unbekannt.
En los primeros seis días del 2019 ya son cinco líderes comunitarios y sociales asesinados. Jesús Adier Perafán, de 52 años, fue asesinado el 31 de diciembre. Era presidente de la Junta de Acción Comunal de un barrio en Caicedonia, Valle del Cauca.
Aber wer steckt hinter den Morden? Wer sind die Auftraggeber? Darüber kann auch Diaz nur spekulieren, denn das aufzuklären ist eigentlich die Arbeit der Ermittlungsbehörden. Doch über 80% dieser Morde werden nicht aufgeklärt. Genau das fordern wir von der Strafverfolgung. Sie sollen uns sagen, wer wirklich hinter den ganzen Morden steckt. Wir haben natürlich unsere Vermutungen. Wir versuchen zu verstehen, inwieweit die kolumbianische Regierung, die Behörden und die Interessen der multinationalen Konzerne für diese Morde verantwortlich sind. Das versuchen wir herauszufinden und das fordern wir von den Ermittlungsbehörden. Auch die Wahrheitskommission soll uns dabei helfen. In einem funktionierenden Staat wäre es die Aufgabe der Ermittlungsbehörden, die Hintermänner zu ermitteln. In Kolumbien scheint es jedoch kein Interesse an wirklicher Aufklärung zu geben. Kleine Organisationen wie Somos Defensores haben dazu nicht die Kapazitäten. So bleiben nur Vermutungen, Spekulationen, Wahrscheinlichkeiten. Die Hintermänner können staatliche Funktionäre sein, Politiker, die Anspruch auf Land erheben, das nicht ihnen gehört, multinationale Konzerne. Diaz nennt ein Beispiel. Es gibt Kongressabgeordnete, die ein Interesse an bestimmten Ländereien haben. Denn ein Abgeordneter vertritt seinen Bezirk im Parlament. Und es gibt Abgeordnete, die mit dem Uribismus verbunden sind, mit dem Paramilitarismus. In Gegenden wie der Karibikküste, in Córdoba, Antioquia oder Sucre gibt es einen starken Anspruch auf Landbesitz. Und deshalb werden alle diejenigen, die fordern, dass ihnen ihr Land zurückgegeben wird, zum militärischen Ziel erklärt. Aber natürlich wird die Tat nicht von den Politikern ausgeführt. Sie heuern Killer an. Sie wenden sich an Mafiastrukturen, die nicht unbedingt Paramilitärs sein müssen, aber die die Aufträge quasi an Paramilitärs weitergeben. Die Morde sind in der Regel gut vorbereitet. Die Täter haben Adressen, Handynummern und wissen, wann sich ihr Opfer wo bewegt. Die einzige paramilitärische Organisation, die in der Lage ist, landesweit für Angst und Schrecken bei sozialen Organisationen zu sorgen, sind die Águilas Negras. Daher vermuten viele, dass sich hinter den Águilas Negras in Wirklichkeit Angehörige der Nationalpolizei und anderer staatlicher Sicherheitskräfte verbergen. Nur beweisen lässt sich das nicht. Was haben diese gezielten Tötungen nun für Auswirkungen auf die Angehörigen, auf Freunde, die sozialen Organisationen?
La primera intención del asesinato es mandar un mensaje, llevar un mensaje a la comunidad y a la organización, de que quien se organice y quien se oponga, le va a pasar esto.
Das Hauptziel einer Ermordung ist, der Gemeinde oder der Organisation eine Nachricht zu vermitteln. Wer sich organisiert, wer sich wehrt, der wird erschossen. Und was machen die Familien, wenn ein Angehöriger erschossen wird? Als erstes verlassen sie die Gegend. Es gibt keine Familie, die in der Gegend bleibt, weil sie weiß, wer ihren Angehörigen erschossen haben könnte und weil sie weiß, welche Macht die Täter haben. Deshalb hauen die Familien sofort ab. Denn der eigentliche Grund, einen Aktivisten zu erschießen, ist nicht, ihm das Leben zu nehmen, sondern den sozialen Prozess zu beenden. Die Organisationen werden geschwächt. Sie fühlen sich machtlos, auch wegen der Straflosigkeit. Sie wissen, dass die wenigsten dieser Morde jemals aufgeklärt werden. Viele Strukturen zerbrechen nach einem solchen Mord. Andere Gruppen versuchen jedoch, sich nicht einschüchtern zu lassen und machen erst recht weiter. Es ist allerdings nicht so, dass die Regierung nicht handelt. Sie erhält viel Geld, zum Beispiel von den Vereinten Nationen und USAID, und investiert das Geld in ihr individuelles Schutzkonzept, die Unidad Nacional de Protección. 2000 Leibwächter, gepanzerte Fahrzeuge, kugelsichere Westen. In Einzelfällen sei das auch richtig, findet Diaz. Aber generell sei das Konzept des Personenschutzes gescheitert. Für ihn ist das Problem vielmehr, dass es von Seiten der Regierung kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit den betroffenen Gruppen gibt.
Los defensores y las defensoras de derechos humanos estamos cansados de la desprotección del Estado.
Este año ya van más de 50 líderes asesinados. Por eso tenemos que comenzar a protegernos entre nosotros mismos.
¡Agúzate!
Ponte pilas, que el baile de la paz no nos cueste la vida.
Somos Defensores schlägt ein anderes Schutzkonzept vor. Da die Drohungen ganze Organisationen und Gemeinden betreffen, sollten auch die Schutzmaßnahmen nicht individuell sein, sondern die gesamten gefährdeten Strukturen umfassen. Es hat in den vergangenen Jahren auch schon einige Treffen mit den Gemeinden gegeben. Über Ergebnisse ist jedoch nichts bekannt. Und seit August 2018 ist die neue rechte Regierung unter Iván Duque im Amt. Wie wird es jetzt weitergehen? Wir haben gehofft, dass der Dialog mit dem Staat zu einer Annäherung führen würde. Aber der Staat zeigt den sozialen Aktivisten und Organisationen die kalte Schulter. Er ist mehr daran interessiert, die ländlichen Gebiete wieder zu militarisieren, so wie das ab 2002 in der ersten Amtszeit von Álvaro Uribe geschehen ist. Was fehlt, ist der Dialog, der politische Wille seitens der Regierung, sich hinzusetzen und mit den sozialen Organisationen zu reden, um die Empfehlungen des UN-Menschenrechtsbeauftragten umzusetzen. Das ist noch immer nicht passiert. Es gibt so viel für die Regierung zu tun, aber sie guckt lieber weiter weg, nach Venezuela. Für diese Regierung ist Venezuela wichtig, aber nicht die Menschenrechte in Kolumbien. Im neuen Regierungsprogramm von Iván Duque ist von Menschenrechten praktisch keine Rede. Vor einigen Monaten hat die Regierung ein neues Schutzkonzept vorgestellt: den PAO, den Plan de Acción Oportuna. Dieser setzt, ganz im Stil des Uribismus, weniger auf den Schutz gefährdeter Strukturen, sondern wieder verstärkt auf die Militarisierung ganzer Landstriche, wie zum Beispiel im Grenzgebiet zu Venezuela. Verbindungsmann des PAO zu Militär und Polizei soll ein General werden, dem in der Vergangenheit außergerichtliche Hinrichtungen vorgeworfen wurden. Leonardo Diaz fürchtet, dass sich die Sicherheitslage für soziale Aktivisten mit der neuen rechten Regierung weiter verschlechtern könnte. Er fordert ein Ende der Straflosigkeit, ernsthaftere Ermittlungen und die Entwaffnung von paramilitärischen Gruppen. Wenn es Ermittlungen gibt, wenn wirklich versucht wird, den Paramilitarismus außer Gefecht zu setzen, dann würden die Morde an sozialen Aktivisten nachlassen. Aber indem die Regierung nicht ermittelt, indem weiter Straflosigkeit vorherrscht, legitimiert sie gewissermaßen diese Tötungen. Wenn es aber weniger Straflosigkeit gäbe, wenn Verantwortliche ermittelt würden, wenn Strafen verhängt würden, wenn der Paramilitarismus und der Drogenhandel außer Gefecht gesetzt würde, dann müssten wir in Kolumbien auch keine ermordeten sozialen Aktivisten mehr zählen.
In Brasilien brach nach dem Dammbruch von Mariana vor 3 Jahren, Ende Januar 2019, wieder ein Rückhaltebecken, gefüllt mit Eisenerdschlamm. Wieder in Minas Gerais. Wieder ist der ehemalige Staatskonzern Vale beteiligt. Diesmal trifft es den Rio Paraopeba, einen Zufluss des Rio São Francisco, der für die Wasserversorgung des trockenen Nordostens von großer Bedeutung ist. Im Oktober 2018 wurde der Konzern Vale von ExpertInnen bereits auf das Risiko hingewiesen, doch ohne Konsequenzen. Die Schlammlawine breitet sich über die Fläche von fast 300 Hektar Land der Größe eines durchschnittlichen Flughafenfeldes aus und begräbt ganze Dörfer unter sich. Bisher kamen 165 Menschen zu Tode, Hunderte verloren ihre Häuser, Tiere und Pflanzen sterben. Ihr hört einen Ausschnitt von der einstündigen bilingualen Sendung von Radio Dreieckland, Mais un Café. Sie sprechen zunächst mit Karine Guedes Ramos von der Bewegung der Staudamm-Betroffenen über die Arbeit mit den direkt von dem Dammbruch Betroffenen und über die juristischen und politischen Konsequenzen dieser wohl vom Konzern selbst verursachten Umweltkatastrophe.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz. inteiro pelo Livestream www.rdl.de e no podcast maisumcafe.de.vu.
Herzlich willkommen hier beim Podcast Mais um Café, hier produziert von Radio Dreieckland in Kooperation mit der Kooperation Brasilien und Pulsar Brasil. Wir sind heute zu dritt hier im Studio in der Sendung und haben einen Gast aus Brasilien zugeschaltet und auch Jackie ist dabei bei unserem heutigen Thema, das sich um den Dammbruch von Brumadinho, eine Katastrophe, kein Unglück vermutlich, werden wir mal sehen, wie wir das im Laufe des Programms bewerten. Genau, darum wollen wir uns auf jeden Fall heute kümmern. Am 25. Januar ist ein Rückhaltebecken, ein Damm gebrochen und es hat sich dort eine Schlammlawine über einen Fluss ergeben, der in Minas Gerais liegt und ein Zufluss des São Francisco ist. Das erinnert natürlich an das Unglück oder eben Unglück oder den Dammbruch von Mariana, auch in Minas Gerais, wo dann der Rio Doce verunreinigt wurde 2015. Genau, wir wollen uns ein bisschen näher damit beschäftigen, was dort genau passiert ist, wie der aktuelle Stand ist und haben dazu einen Gast von der MABI, von der Bewegung der Staudamm-Betroffenen, Karin Gödes ist da bei uns verbunden und genau, erstmal ein herzlich willkommen und die Frage vielleicht, was gerade der aktuelle Stand ist, was ist genau am 25. passiert, wie viele Menschen sind bei diesem Unglück direkt betroffen und was sind die indirekten Konsequenzen?
Bom dia a todos. Primeiramente queria agradecer pela oportunidade, né? Nós do MAB temos feito trabalho, né, em primeiro momento de solidariedade aos atingidos e atingidas, principalmente essas famílias das vítimas fatais e dos desaparecidos pelo rompimento da barragem 1, né, do córrego do Feijão. E a gente tem feito boletins diários sobre número de vítimas, desaparecidos, né, que tem inclusive oscilado muito, né, durante esses dias, né, pelo processo mesmo de resgate dos corpos.
Karini, fasst für uns erstmal die Zahlen zusammen von dem, was man bisher weiß. Also MABI, die Bewegung für die Betroffenen von Staudamm in Brasilien, ist vor Ort seit dem 25. Januar, als der Damm gebrochen ist, hat dort auch viel zusammengearbeitet mit den Familien der Betroffenen von Verschwundenen oder auch von Menschen, die getötet wurden. Die Zahlen schwanken immer noch sehr. Der aktuellste Stand geht inzwischen von 150 Todesopfern aus, also so viele Menschen sind auch schon geborgen worden. Davon wurden 134 bereits identifiziert. 138 sind aber immer noch verschwunden, wenn ich die Zahl richtig verstanden habe. Darunter auch Arbeiter und Anwohnerinnen der Ortschaft. 103 Personen sind immer noch obdachlos, 367 Feuerwehrmänner, Frauen sind im Einsatz und 2 Hubschrauber. Das sind die nackten Zahlen dazu, wie man sagt. Wie viele Leute von diesem Unfall, von diesem Krimen, von diesem Verbrechen, wie es Karine auch nennt, betroffen sind, da muss man schauen, wie rechnet man das. Sie geht davon aus, dass indirekt und direkt 13 Millionen Menschen betroffen sind, dass es Auswirkungen in mindestens 7 Bundesstaaten von Brasilien geben wird und einige Gemeinden, also mindestens 10 auch direkt, die abhängig sind vom Wasser, vom betroffenen Fluss, vom São Francisco, unter den Auswirkungen zu leiden haben. Und die große Frage ist im Moment halt auch immer noch, was ist in diesem Wasser drin, was dort durch die Gegend gespült wurde in dieser Schlammlawine. Es gibt Hinweise darauf, dass es auf alle Fälle Schwermetalle darin gibt und das erinnert dann doch sehr stark an den Dammbruch von Mariana am Rio Doce, der schon einmal Schlagzeilen gemacht hat.
Mais um Café. Mais um Café.
Mais um Café.
Mais um Café.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit. Außerdem im Podcast auf maisumcafe.de.vu. Mais um Café. Noch ein Kaffee.
Die vollständige Sendung findet ihr unter maisumcafe.org mit dem Titel Die Katastrophe wiederholt sich.
Mais um Kaffee.
Mais um Kaffee.
Mais um Kaffee.
Mais um Kaffee.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de